Ja, von meiner Seite auch einen guten Morgen an euch alle. Schön, in eure Gesichter zu gucken von hier aus. Zweite Predigt der diesjährigen Adventspredigtreihe, die ja überschrieben worden ist mit Orte im Advent. Gott immer für eine Überraschung gut, der Himmel. Heute geht's um den Himmel. Vielleicht stellt sich der eine oder andere bei euch jetzt die Frage, Himmel? Was hat Himmel denn jetzt eigentlich mit Advent zu tun? Advent ist doch hier bei uns auf der Erde. Weihnachten findet hier auf der Erde statt. Und Weihnachten ist ja ein Fest und auch die Adventszeit, die um den ganzen Globus herum gefeiert wird. Mit unterschiedlichen Traditionen, in unterschiedlichen Kulturen, wo der Carsten ja eben von sprach. Und denkt man bei Advent nicht viel eher an Lichter, schön dekorierte Weihnachtsräume, Weihnachtsschmuck, an Kerzen, an Adventskalender, gekaufte oder selbstgemachte, an Weihnachtsmärkte, wo man hingeht, an Schnee, Plätzchen backen, Lebkuchen, Gemütlichkeit, den Aspekt vom Stress, den blende ich jetzt mal aus, gehört eigentlich auch jedes Jahr immer dazu. Aber an den Himmel, was hat der Himmel damit zu tun? Unsere Volkswirtschaft denkt in der Adventszeit um Weihnachten rum in erster Linie an dein und an mein Geld. Ganz, ganz wichtig für den Jahresabschluss, umsatzstärkste Zeit im Einzelhandel. Da steht das Geldausgeben im Mittelpunkt im Advent. Ich habe irgendwie den Eindruck, und vielleicht geht euch das genauso, dass wir Menschen es geschafft haben, um die Weihnachtsbotschaft der Bibel eine Fassade aufzubauen, die irgendwie aus Glitzer und Geschenkpapier besteht. Ich will das nicht schlecht reden, aber ich habe so den Eindruck, dass das für viele Menschen so das ist, was Advent ausmacht. Und das führt für mich irgendwie dazu, dass der Kern von Weihnachten ja immer weniger im Fokus der Menschen ist. Vielleicht auch immer weniger in meinem Fokus ist, wenn ich mich hinterfrage. Und die Gedanken der Menschen sich halt mit diesen Dingen beschäftigen, aber nicht mit dem, worum es an Weihnachten eigentlich geht. Und ich finde es tragisch, dass immer weniger Menschen die wahre Bedeutung, die tiefe Bedeutung von Weihnachten kennen und schon gar nicht mehr erahnen können. Aber in der Nacht von Bethlehem, ja, die ist von Gott schon in der Ewigkeit geplant worden. Und die hat er im Himmel geplant. Deshalb hat der Himmel was mit Weihnachten, mit Advent zu tun. Und das ist jedes Jahr das Gleiche. Dass wir vielleicht den Fokus mal richten müssten auf das, wo das Weihnachtsgeschehen eigentlich seinen Ursprung hat. Im Plan Gottes. In Prediger 5, Vers 1 ist ein interessanter Bibelvers, wo ich einen ganz kleinen Abschnitt von vorlesen möchte. Da heißt es unter anderem, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Vielleicht kennt der eine oder andere unter euch diesen Abschnitt aus diesem Vers. Ein Satz, der so kurz ist und so knapp, so unverrückbar, so einfach. Aber er beschreibt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit, der wir Menschen uns nicht entziehen können. Er bringt es auf den Punkt. Er beschreibt die Situation des Menschen im Verhältnis zu Gott. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. So schreibt es Salomo hier. Was macht das mit dir? Was macht das mit mir, wenn ich jetzt nur über diesen kurzen Auszug nachdenken würde? Drückt das Distanz aus? Drückt das etwas aus, was damit zu tun hat, Gott ist an einem Ort, wo ich gar nicht hinkommen kann? Irgendwie macht das bei mir schon so ein bisschen diesen Gedankengang frei. Und dann gibt es in Psalm 2, Vers 4 auch einen ganz, ganz kurzen Vers. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Das hört sich auch nach Distanz an, nach jemandem, der so ganz entrückt von uns ist, ganz weit weg. Über wen lacht Gott denn, der im Himmel ist? Er lacht über Menschen, die sich gegen ihn auflehnen, die meinen, Gott vielleicht sogar abschaffen zu können. Er lacht über Menschen, die meinen, Gottes Pläne aufhalten zu können, eigene Pläne umsetzen zu können, die Pläne gegen Gott schmieden. Hat jemand von euch schon mal den Ausdruck Homo Deus gehört? Weiß jemand, was das ins Deutsche übersetzt heißt? Homo Deus. Du weißt es. Ja. Ja. Der gottgleiche Mensch. Es gibt da ein sehr umsatzstarkes Buch drüber mit diesem Titel von einem israelischen Autor, habe ich nicht gelesen, aber schon mal von gehört. Und der Transhumanismus, der auch immer mehr so in den Medien auftaucht, hat damit zu tun, dass es wirklich Menschen gibt, die sehr wissenschaftsgläubig sind, die Visionen für die Zukunft haben, die wirklich meinen, ja, der Mensch wird einmal in der Lage sein, durch ja, wissenschaftliche Errungenschaften Gott gleich zu werden. Und dass man dann Religion und so etwas nicht mehr braucht, weil es sich einfach nur um Mythen und um Sagen handelt. Und darüber lacht der, der im Himmel thront. Darüber lacht unser Gott. Und wenn wir über den Himmel nachdenken, wenn wir das über den Himmel lesen, was wir in der Bibel finden, dann beschreibt uns das die Realität. Das ist meine feste Überzeugung. Und diese Realität steht fest, jenseits von allen Umfragen, die gemacht werden. Ich habe da einige Zahlen zugefunden, die ich mal mit euch teilen möchte. In Deutschland, die Umfrage ist, glaube ich, von 2019 rum, glauben 39,2% daran, dass es einen Gott gibt. Jetzt mal einfach nur Gott als ja Außerirdischen, als Wesen, das höher ist als wir. Unabhängig, welcher Religion man das zuordnen will. 33% glauben daran, dass himmlische Mächte in das Geschehen auf der Erde eingreifen. 29,3% glauben an die Existenz des Himmels und 14,5% glauben an die Existenz der Hölle. Dann habe ich mal geguckt und die Zahlen mit Amerika verglichen und da ist interessant, dass in Amerika an die Existenz des Himmels 74% glauben. Bei uns in Deutschland knapp 30. Und an eine Hölle glauben in den USA 62%. Bei uns, wie ich eben gesagt habe, 14,5. Und ich habe ja gesagt, das, was uns Gott in der Bibel über den Himmel offenbart, das ist Realität, jenseits dieser Umfragen. Der Himmel ist halt keine Fata Morgana, kein Ort des bloßen Wunschdenkens. Und der Himmel ist schon mal gar nicht ein billiger Trost für schwache, unaufgeklärte Menschen. Paulus schreibt davon, dass jemand im Himmel gewesen ist, entrückt worden ist. Ich gehe davon aus, dass er von sich selber schreibt. Das könnt ihr mal nachlesen in der Bibel. Aber der Himmel ist Realität. Der Himmel ist nämlich gerade der Ort, an dem alles seinen Anfang nahm. Der Himmel ist der Ort, an dem Jesus sich im Augenblick befindet. Jetzt, wo wir hier heute Morgen Gottesdienst feiern, wo wir Lieder singen, wo wir die Predigt hören, befindet sich Gott im Himmel, Jesus im Himmel beim Vater. Und der Himmel ist auch gerade der Ort, das berichtet uns die Schrift, von dem Jesus wiederkommen wird. Er ist nicht nur von da gekommen, als er Mensch geworden ist, sondern er wird von da wiederkommen. In Matthäus 24, Vers 30 heißt es, und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und dann werden alle Geschlechter oder alle Völker der Erde wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Mir kam, wie ich diesen Vers gelesen habe, so der Gedanke mit Advent, ja Ankunft. Damals zur Zeit Jesu, vor seiner Geburt, haben die Menschen auf die erste Ankunft Jesu gewartet. Sie wussten von den Prophezeiungen. Die Juden, die sich in der Tora auskannten, die wussten Bescheid. Und ich habe so gedacht, oft ist es bei mir so, ich richte meinen Blick jetzt auch in der Adventszeit gerne auf dieses erste Kommen von Jesus, was sich so schön feiern lässt, mit allen möglichen Utensilien. Aber eigentlich warten wir als Gemeinde ja so wie damals die Juden auf das zweite Kommen. Wir warten jetzt auf das zweite Kommen. Und das ist, wird mir eigentlich ein immer wichtigerer Aspekt bei Weihnachten. Wie und wann das auch immer stattfinden wird, ob welchen Standpunkt man zur Entrückung hat, will ich gar nicht drauf eingehen, ist auch gar nicht so wichtig. Aber Fakt ist, wir als Gemeinde warten auf das zweite Kommen Jesu. Und auch da sollten wir in Advent dran denken. Und dieses zweite Kommen Jesu findet statt, weil Jesus aus dem Himmel zur Erde zurückkommen wird. In 1. Timotheus 6, Vers 16 gibt es einen Vers, der auch nochmal mit dem Himmel zu tun hat. Der allein, da geht es um Gott, Unsterblichkeit besitzt, der wohnt in einem unzugänglichen Licht, denn kein Mensch, den kein Mensch gesehen hat, noch zu sehen vermag. Ihm aber gebührt Ehre und Macht. Amen. Ich mag solche Verse, also ich persönlich, die mir die Größe Gottes beschreiben, die mich dann aber nicht mit einer Distanz zurücklassen, sondern die dann, wie hier, auffordern, diesen Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Verse, die mich über Gott ins Staunen bringen, die mich nachdenken lassen. Solche Verse mag ich. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, dass du und ich nichts über Gott wissen würden, wenn er sich nicht offenbart hätte. Wir können nicht zu ihm gelangen mit unserer Kraft. Wir können nicht in irgendeine Rakete steigen, ins Weltall fliegen und meinen, im Himmel zu landen. Dafür ist Gottes Offenbarung nötig. Um etwas von Gott und von Jesus kennenzulernen, ist Offenbarung Gottes nötig. Er muss diesen ersten Schritt tun. Und das Tolle und das wirklich Unglaubliche, ja, am christlichen Glauben, am Evangelium ist, dass Gott diesen ersten Schritt getan hat. Er hat diesen ersten Schritt getan. Er hat sich offenbart. Er hat die Verbindung zu den Menschen gesucht. Er, der den Menschen geschaffen hat. Er geht den Menschen nach. Er hat den Himmel verlassen. Er kommt zu den Menschen. Er, Gott, wird in Jesus Christus Mensch. Und Weihnachten, was wir jedes Jahr feiern, ist das Ergebnis eines Plans. Ein von Gott erdachter und bis ins Kleinste durchdachter Rettungsplan. Advent sollte unseren Fokus auch heute Morgen auf diesen Rettungsplan richten. Erster Punkt war, Gott ist im Himmel. Zweiter Punkt, Gott sandte seinen Sohn. Der Carsten hat eben diesen einen Vers vorgelesen, der mir den Anstoß zur Thematik dieser Predigt gegeben hat. 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Halten wir fest. Gott ist es, der sendet. Gott ist es, der aus der Ewigkeit, dem Himmel heraus, in das Zeitliche, in das Geschichtliche, in unsere Kultur hinein handelt. Luther hat dazu mal gesagt, Christus kam vom Himmel hinab, um sich uns zu offenbaren. Er kam hinein in unseren Dreck und unseren Schlamm und wurde Mensch. Doch wir kennen ihn nicht und nehmen ihn nicht auf. Ihn, der kam, uns aus aller Not und Angst zu erlösen. Doch wer Christus aufnimmt, sich zu ihm bekennt und ihn liebt, der erfüllt alle Dinge und alle seine Werke sind gut. Er tut seinem Nächsten Gutes und leitet alle Dinge um Gottes Willen. Ja, Gott kam herab, Gott wurde Mensch. In unser Chaos, in das, was den Menschen umgibt, was den Alltag bestimmt. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass es so ist, dass Liebe, wo wir viel von reden, ein Stück weit unsichtbar ist, wenn man das Wort gebraucht, wenn man darüber nachdenkt? Liebe hat die Eigenschaft, dass sie sich durch Taten offenbaren muss. Man kann viel von Liebe reden, aber Liebe, die nicht spürbar wird, die nicht erfahrbar wird in Taten, ist einfach nur ein leeres Wort. Der Beweis für Gottes Liebe liegt komplett außerhalb unserer selbst. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Gott hat alles getan, um den Menschen, um mir und auch um dir seine Liebe bekannt zu machen. Er redet seit tausenden von Jahren in der Bibel von dieser Liebe. Und er bezeugt seine Liebe in Taten und in Wundern, die uns die Bibel berichten, von der wir Zeugnis geben können aus unserem Leben. Und er beglaubigt und offenbart seine Liebe, das sagt dieser Vers ganz klar, durch die Menschwerdung seines Sohnes Jesus. Deshalb kann es keinen Zweifel an der Liebe Gottes geben. Deshalb und nur deshalb ist Weihnachten das sogenannte Fest der Liebe, das Fest der Liebe Gottes zu uns Menschen. Gottes Liebe ist so viel mehr als ein Gefühl, was wir hegen können, was wir empfinden können, oder so viel mehr als ein schöner Gedanke. Es ist eine Tatsache, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Es ist eine Tatsache, an der wir uns klammern können, wie an ein Rettungsseil. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, wenn wir in Anfechtungen stecken, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir aus welchen Gründen auch immer unseren Glauben in Frage stellen. Wir glauben nicht an ein Gefühl, wir glauben an eine Tatsache, an eine unverrückbare, Tatsache, die Gott durch sein Wort bezeugt hat, die Jesus durch seine Taten auf der Erde bezeugt hat und die wie ein Rettungsseil uns zur Verfügung steht. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Das ist der Vers, der nach 1. Johannes 4, Vers 9 kommt, das ist der Vers 10. Gott hat diesen ersten Schritt getan. Und das ist so eine wichtige Botschaft, die wir hochhalten, die wir verkünden, an die wir glauben dürfen. Gott ist im Himmel und Gott schenkt Rettung. Wenn wir über Rettung nachdenken, bei der Vorbereitung der Predigt gestern, ich war diesmal sehr früh fertig. In der Regel geht das bei mir so, dass ich mich freitags, wenn ich früh Feierabend habe, den Freitag und den Samstag benutze, um die Predigt auszuformulieren. Ich habe schon vor über einer Woche angefangen und habe das in kleineren Schritten gemacht. Deshalb war ich gestern fertig. Das war ein gutes Gefühl. Und dann fuhr ja unsere Feuerwehr in ihr neues Gerätehaus. Man hörte die Martinshörner. Das ging ja einige Zeit so. Ja, die Feuerwehr, die rettet, die hilft, die setzt sich ein. Gott schenkt Rettung. Und Rettung ist wirklich so ein starkes Wort. Rettung aus Lebensgefahr. Jemandem Rettung bringen, auf Rettung hoffen. Im übertragenen Sinn, ihm verdanke ich die Rettung. Da musste ich dann gestern so dran denken. Rettung wird sichtbar. So Noteinsätze von der Feuerwehr oder wie auch immer, da ist das im Mittelpunkt. Wenn ich Auto fahre und hinter mir Blaulicht sehe im Rückspiegel oder ein Martinshorn höre, dann weiß ich ja Bescheid, ich muss Platz machen. Für Rettung muss alles andere zurückstehen. Und das schenkt Gott. Gott schenkt Rettung für dich und für mich. In Matthäus 1, Vers 21 heißt es, sie aber wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, und er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Hier an dieser Stelle hat Josef die Begegnung mit dem Engel, und er sagt ihm da so einiges über das Kind, was Maria bekommen wird. Er soll Jesus heißen. Und ich muss gestehen, dass ich über die Bedeutung des Namens Jesus gar nicht so oft nachdenke, auch wenn ich bete oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Wie ist es? Ist uns das vor Augen? Nichts ist zufällig und schon gar nicht an Weihnachten, weil Jesus, der Name, bedeutet, dass er rettet, dass er Rettung bringt. Sein Name ist Programm. Nichts ist zufällig, wenn wir über Weihnachten denken und schon gar nicht an Advent und die Geschehnisse, die uns in der Bibel berichtet werden. Josh McDonald fasst das zusammen in einem, finde ich, sehr guten Satz. Der Name Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung oder der Herr der Retter. Gemäß seinem Namen würde er sein Volk erretten von seinen Sünden. Jahwe selbst besucht in diesem Kind die Erde, um Menschen vor der Strafe der Sünde, der Macht der Sünde und schließlich auch vor der Sünde als solches zu erretten. Jesus, sein Name ist Programm. Er ist der von Gott geschickte Retter. Kurze Info für euch, es gibt nur 5 andere weitere Personen in der Bibel, wo vor ihrer Geburt der Name schon bekannt gewesen ist. Habt ihr eine Idee? Kriegen wir die zusammen? 5 Personen außer Jesus, wo der Name vor der Geburt schon festgelegt worden ist? Johannes, genau, haben wir letzte Woche in der Predigt von gehört. Interessant ist, dass es Isaak ist und Ismael, der König Josia und der Perserkönig Kyros, dem sein Name ist 200 Jahre etwa vor seiner Geburt schon von Gott offenbart worden. Aber das nur als Einschub. Wie ist es denn? Wir kommen nochmal zurück zu dem Aspekt der Rettung. Wie ist es, Rettung zu benötigen, auf Rettung zu warten, auf Rettung zu hoffen, zu merken, hilflos zu sein, die eigenen Möglichkeiten, die nicht ausreichen, um aus einer Situation herauszukommen, aus einer lebensbedrohlichen Situation herauszukommen? Die Kräfte reichen nicht, wenn die Hilfe nur von außen kommen kann. Ich habe eben gesagt, wir sind darauf angewiesen, dass Gott den ersten Schritt tut, sich offenbart. Und wenn wir über die ewige Rettung nachdenken, die Gott schenkt in Jesus Christus, dann kann sie nur von außen kommen. Sie liegt nicht in uns, sie liegt in außen in dem Handeln Gottes mit Jesus zusammen. Brauchst du solche Rettung? Wie ist es auf der anderen Seite, Rettung zu planen? Da gibt's Fachleute für, wie gestern die Feuerwehr, die auf sich aufmerksam gemacht hat. Leute, die planen können, die Erfahrung haben, die alles im Blick haben. Was muss alles bedacht werden, um zu retten? Schwierige Rettungsmissionen brauchen oftmals nicht nur Zeit, sondern eine gute Planung. Wenn wir mit Leuten vom THW, der Feuerwehr oder der Bergrettung reden könnten, die könnten uns berichten, erzählen, wie aufwendig Rettungen sein können, wenn es darum geht, Menschen, ja, aus Lebensgefahr herauszuholen. Über solche Leute, über solche Spezialisten in Sachen Rettung werden Filme gedreht und Bücher geschrieben. Könnt ihr mit dem Namen Red Adair noch was anfangen? Red Adair, ein Amerikaner, lebt inzwischen nicht mehr, aber das ist der bekannteste Feuerwehrmann der Welt. Also nicht Feuerwehrmann Sam, der bei Kindern so gut ankommt, sondern Red Adair. Und er war ein Profi. Der war ein Profi in Sachen Feuerlöschen. Dem sein Leben ist mal verfilmt worden mit John Wayne, der den Red Adair gespielt hat. Und der war spezialisiert vor allen Dingen darauf, brennende Ölquellen zu löschen. Und da gibt's ganz interessante Geschichten drüber, was er sich alles überlegt hat, wo er alles hingerufen worden ist, um Feuer zu löschen, wo andere dran verzweifelt sind. Und Red Adair, das war der Spitzname von ihm. Er war ein Profi in Sachen Ölquellen löschen. Ist dir klar, dass Gott ein Profi in Sachen Rettung ist? Die ganze Bibel berichtet uns von Gottes Eingreifen in schwierigen Situationen beim Volk Israel und anderen Dingen. Aber Gott ist der absolute Profi in Sachen Rettung. Er hat die größte Rettungsmission der Welt ins Leben gerufen und vom Himmel aus geplant. Schwer vorzustellen, in der Bibel nachzulesen. Und diesen Rettungsplan, von dem uns die Bibel berichtet, den hat er in vielen Punkten schon abgearbeitet. Das hat mit Prophetie zu tun, die sich erfüllt hat. Das wird mit Prophetie zu tun haben, die sich noch erfüllen wird. Und Weihnachten, was wir in 2 Wochen dann feiern dürfen, ist ein ganz zentraler Punkt dieses Rettungsplanes. Darauf richten wir jedes Jahr in der Adventszeit über unseren Blick, auf diesen Rettungsplan Gottes. In Lukas 21, Vers 27 bis 28 steht: Und hierauf wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn dies nun geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Was Zukünftiges. Nach oben schauen, Richtung Himmel schauen, auf die Erlösung, auf die Rettung hoffen. Darum geht's bei Advent. Und während ich diese Predigt ausgearbeitet habe, kam mir so ein Gedanke, dass ich noch ein nicht gelesenes Buch in meiner umfangreichen Büchersammlung habe. Dann habe ich gesucht und ich habe es erstmal nicht gefunden, aber ich wusste, ich hatte es. 70 Tage unter der Erde. Vielleicht weiß da einer oder andere unter euch, worum es da geht. Es geht um dieses Minenunglück in Chile, was damals 2010 die ganze Welt gefesselt hat. Und dann habe ich gedacht, das, was damals passiert ist und was darüber berichtet worden ist, das fasst als Gleichnis ganz gut zusammen, was ich euch heute Morgen in der Predigt erzählt habe. Deshalb habe ich das Internet ein bisschen durchforst, um eine kurze Zusammenfassung zu finden zu dem, was da passiert ist. Und das möchte ich euch vorlesen. Ich habe einen guten Text gefunden, den ich noch ein bisschen eingekürzt habe, damit er nicht zu lang wird. Den lese ich euch vor. Ich habe so festgestellt, dass spannende Geschichten oder gute Geschichten oftmals mehr hängen bleiben als die Predigt an sich, dass die sich ein Stück weit einbrennen und man das mitnimmt. Und deshalb möchte ich das ans Ende der Predigt setzen. Es ist der 5. August 2010. Nach Gold und Kupfer schürfen sie in 688 Meter Tiefe. Dann stürzt der Stollen ein. Für 33 Bergarbeiter ist der Ausweg versperrt. Die Angehörigen der Verschütteten kampieren im Lager Esperanza nahe der Unglücksmine San José. Hier in Chiles Atacama-Wüste, weit weg von Santiago de Chile, der Hauptstadt Chiles. Auf unserem vernetzten Globus richtet sich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt plötzlich auf diesen einsamen Ort. Immer wieder scheitern die fieberhaften arbeitenden Rettungsmannschaften, zu den Vermissten Kontakt herzustellen. Ein etwa 700.000 Tonnen schwerer Felsbrock versperrt ihnen den Weg nach unten. Es war am 5. August 2010, 22. August. Rettungskräfte können mit einem kleinen Spezialbohrer zu den Eingeschlossenen vordringen. Kurz darauf bricht oben ein Jubel der Erleichterung aus. Der Staatspräsident von Chile schwenkt einen in Folien verpackten Zettel, auf den die Männer in roter Schrift ein paar Worte gekritzelt haben. Uns geht es gut, die 33. Auf einem weiteren Papierstück, das durch den 8 cm schmalen Bohrerschacht nach oben gezogen wird, schreibt Mario Gomez, der Älteste der Bergleute: Gott ist groß und mit seiner Hilfe werden wir es schaffen, aus dieser Mine lebend herauszukommen, auch wenn wir Monate warten müssen. 22. August. Und es sieht ganz danach aus, dass es noch eine lange schwere Zeit von Warten und Unsicherheit vor ihnen liegt. Unten herrschen 33 Grad Celsius. Auch die wenigen Vorräte, die sie in ihrem Schutzraum haben, Milch und Thunfisch, sind fast aufgebraucht. Chiles Staatspräsident sagt, die Rettungsaktion könne sich bis Weihnachten hinziehen. Und wir befinden uns im August. Aber bald geht alles Schlag auf Schlag. Wasser und Nahrungsmittel gelangen nach unten. Am 31. August beginnt die Bohrung eines Rettungsschachtes mit einem deutschen Spezialbohrer, dem Strata 950. Eine zweite und dritte Bohrung starten, in der Hoffnung, dass eine dieser Bohrungen ihr Ziel erreicht. Einer der Eingeschlossenen wird inzwischen Vater. Seine Tochter bekommt den Namen Esperanza, was übersetzt Hoffnung bedeutet. Die Bohrungen gelingen besser und kommen schneller voran, als man vermutet hat, so dass der Staatspräsident am 4. Oktober verkünden kann, dass die Rettung in Kürze erfolgen könne. Hunderte Journalisten aus aller Welt versammeln sich um diesen Rettungsschacht. Die Verschütteten haben 69 Tage lang dort unten ausgeharrt, bis endlich in der Nacht vom 12. zum 13. Oktober die Rettungskapsel Phoenix, die hat unter anderem die NASA mitkonstruiert, heruntergelassen wird. Manuel González, Elitesoldat der Marine, wird mit der Kapsel heruntertauchen und jeden einzelnen Kumpel einweisen und auf die circa 16 Minuten dauernde Aufstieg vorbereiten. Er wird erst wieder zurückkehren, wenn der Letzte die Erdoberfläche erreicht hat. 13. Oktober, 0.10 Uhr. Die Rettungskapsel Phoenix wird geöffnet und Florentino Alvarez, der 31 Jahre alte Vorarbeiter, ist in Freiheit. Bewegende Szenen, Freudentränen und Jubel. Sein Vater ruft überwältigt aus, das ist ein Wunder Gottes. Und jeder befreite Kumpel, der oben an der Erdoberfläche ankommt, reagiert anders auf diesen Schritt in die Freiheit. Aber kaum einer erreicht die Herzen so wie Mario Gomez. Die Zeitung Die Welt beginnt ihren Aufmacher mit den Worten: Mario Gomez sinkt auf die Knie, betet und dankt Gott. Er ist mit 63 Jahren der älteste der Eingeschlossenen. Seine besondere Art, seine Erfahrung trugen viel zur Moral der Kumpel bei. Seit seinem 12. Lebensjahr arbeitet er als Bergmann. Jetzt bringt Mario Gomez mit seinem Gebet das ganze Camp der Hoffnung zum Schweigen. Es sind Sekunden voller Demut, Dankbarkeit und Ehrfurcht. Die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen schreiben, viele Kumpels danken Gott für ihre Rettung und trugen T-Shirts mit den Worten Gracias Señor, Thank you Lord, Danke Herr. Dann folgt ein Auszug aus Psalm 95. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, sein sind die Gipfel der Berge und zum Schluss ihm gebührt Ehre und Ruhm. In ganz Chile läuten die Kirchenglocken. Die ganze Welt hört und sieht staunend zu. Soweit zusammengefasst dieser Bericht über diese Rettungsaktion. Gott hat durch dieses Ereignis ein Zeichen gesetzt, ein Gleichnis. Die Bibel ist voller Gleichnisse, damit die Leute geistliche Wahrheiten verstehen konnten, und auch das ist ein Gleichnis. Durch die Sünde ist jeder Mensch in der Tiefe und in der Dunkelheit völlig verloren, ausnahmslos abgeschnitten und ohne Hoffnung. Gott und dem Himmel unendlich fern. Der gnädige Gott hat in seiner Liebe die Initiative ergriffen. Er hat den Schacht gebaut und den Rettungsweg ermöglicht. Was soll ich tun, fragt sich Gott. Ich will meinen geliebten Sohn senden. So hören wir ihn ausrufen. Jesus Christus, sein geliebter Sohn, ist die Antwort. Er allein ist die Rettungskapsel. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Diese Rettungskapsel hat einen Durchmesser von 56 Zentimetern. Das war jetzt kein Luxusgefährt. Die Leute, die da eingestiegen sind, die mussten Sonnenbrillen aufziehen, damit sie oben halt nicht geblendet werden. Und ja, das war kein Spaß, da hochzukommen, aber es war der einzigste Weg. Und so denke ich auch, unser Leben als Christen bedeutet nicht Spaß und Sorglosigkeit. Aber wenn wir Jesus vertrauen, Jesus lieben, dann befinden wir uns in der Rettungskapsel. Wir sind in Jesus. Was sagt Jesus in Lukas 15, Vers 7? Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. So wie sich oben die Angehörigen und die ganze Welt gefreut hat über jeden einzelnen Bergmann, der da oben gerettet ausgestiegen ist, so freut man sich im Himmel, wenn Menschen in die Nachfolge Jesu hineintreten. Bist du dem Retter Jesus schon begegnet? Bist du in die Rettungskapsel eingestiegen? Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ja in deinem Wort so viel drin steckt für uns, dass du in unsere Lebenssituationen hineinredest, dass du, wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, uns vor Augen hältst, dass es um einen Rettungsplan geht, dass es um etwas geht, was ich, wenn ich ehrlich bin, in meinem Herzen gar nicht richtig, ja, begreifen kann. Dass du, Herr Jesus, Mensch geworden bist, dass du dich hier auf dieser Erde bewegt hast, dass du deine Jünger um dich geschacht hast, dass du Dinge auf dich genommen hast, wie das Leid, wie die Ablehnung, wie später ja das Kreuz auf Golgatha, was auch zu dem Rettungsplan Gottes gehört, und die Auferstehung, die Himmelfahrt. Ich möchte dafür danken, Herr Jesus. Ich möchte danken, dass du die Rettungskapsel sein willst für jeden Menschen, der sich auf dieser Erde befindet. Und ich möchte dich bitten, dass in dieser Weihnachtszeit die Menschen auf dich als Rettungskapsel aufmerksam werden. Dass dieses Kind, was uns in Weihnachten begegnet, ja der Erlöser ist. Und dafür danke ich dir. Lass uns diesen Gedanken mitnehmen. Lass uns ja das in unserem Herzen tragen. Und lass uns froh darüber werden, Herr, wenn wir zu dir gehören. Danke dafür. Amen.